Ja, herzlich willkommen zu unserem Podcast-Format Viva Talks. Heute zu Gast der Erik Grösig, sehr erfolgreicher Unternehmer. Du kannst dich gleich noch vorstellen und genau darüber wollen wir heute auch sprechen. Wie bist du zu deinem Erfolg gekommen und wie hast du das alles geschafft? Aber stell dich gerne erstmal vor, Erik.
Hey Florian, erstmal vielen Dank, dass ich da sein darf. Mein Name ist Erik Grösig. Ich bin Inhaber einer Digital-Marketing-Agentur und eines Bildungsträgers in Leipzig und sehr erfolgreich, würde ich jetzt von mir selbst nie sagen. Aber zumindest haben wir jetzt einen guten Schritt nach vorn gemacht. Wir haben damals vor 3 Jahren, waren wir so 3 Mitarbeiter, Jahresumsatz irgendwo so um 500.000 rum. Also das heißt dort, man kann sagen, so eine Solo-Selbstständigkeit plus, Solo-Selbstständiger mit Team, jetzt hin zu 7-stelligen Umsätzen mit so circa 40 Mitarbeitern. Und auch mir geht's dabei nicht so schlecht.
Viva Talks, der Podcast für Unternehmertum, Steuern und Karriere.
Ich muss ehrlicherweise sagen, ich habe wenig so erfolgreiche Unternehmer in so kurzer Zeit wie dich begleiten dürfen.
Vielen Dank. Also, weil das ist für mich immer schwierig einzuordnen, muss ich direkt so sagen, weil online ist natürlich so, es ist vielleicht auch das Zeitalter, aber ich sehe dann auch immer so Leute, die halt 10-mal, 100-mal mehr machen. Wo ich dann so denke, also ist nicht schlecht, aber ist jetzt auch nie.
Ja, du hast dich jetzt noch recht defensiv verkauft mit 7-stellig. Ich glaube, wir sind ja schon auf dem Weg in den 8-stelligen Bereich unterwegs. Von daher Wahnsinn. Also was mich wahnsinnig interessieren würde, wir kennen uns jetzt schon ein paar Jahre und wir haben dich auch am Anfang, sag ich mal, begleitet in Anführungszeichen. Ja, mal ganz einfach gefragt, wie hast du das gemacht? Vielleicht magst du deinen Weg mal erklären. Was war die Idee? Wo waren die entscheidenden Stellschrauben ab wann ging's so ab, wie es heute abgeht?
Florian, also wenn ich ein bisschen zu ausschweifend wäre, hole ich mich immer gern zurück. Für mich war eigentlich so seit dem Alter von 13, 14 Jahren klar, dass ich irgendwann mal Unternehmer werde. Ich habe es immer bei meinem Großvater gesehen, der hatte einen Elektrobetrieb. Damals fand ich das total inspirierend. Mein Opa, der den großen Betrieb, 5 Mitarbeiter. Heute würde ich da, denke ich, bei 5 Mitarbeitern, das ist immer noch ein relativ kleiner Schuppen. Aber für den kleinen Erik war das damals schon inspirierend. Dann während meines Studiums, also ich habe BWL studiert, da war eigentlich auch schon immer klar, dass es irgendwann mal Richtung Unternehmertum geht. Dann in die Wirtschaftsprüfung eingestiegen mit der Hypothese im Hinterkopf, bevor ich mich jetzt selbstständig mache, muss ich schon irgendwie erst mal sehen, was wird denn so gemacht, dass ich jetzt nicht alle Fehler nochmal selbst machen muss. Und dann nach so 1,5 Jahren Wirtschaftsprüfung, dort das Holding-Modell natürlich immer gesehen, wusste ich auch von Anfang an, ich gründe gleich alles mit einer Holding, also praktisch mir ein Privatdarlehen aufgenommen, eine Holding gegründet, eine operative Gesellschaft gegründet und dann im Endeffekt mit Marketingberatung angefangen. Also das heißt, YouTube-Kanäle für Unternehmen mit erstellt, da war so der erste Finanzberater, den ich aus meinem Umkreis kannte. Das war so ein Nebenprojekt, was ich dann gemacht habe zwischen der Beratung und das kam aber Tatsache sehr gut an, es hat für ihn sehr gut funktioniert. Und dann habe ich gesagt, wenn es für ihn so gut funktioniert, können wir es ja auch mit anderen Unternehmen zusammen machen. Habe daraus praktisch so eine Content-Marketing-Agentur gemacht, so nennt man das heutzutage, dass wir praktisch Content für andere Unternehmen produziert haben. Das war halt ein Geschäft, was okay lief. Man hat eben relativ hohe variable Kosten. Das heißt, um den Content dann zu schneiden, das war noch in dem Zeitalter vor KI, braucht man halt Mitarbeiter. Mitarbeiter kosten Geld. Und auch meine Zeit war da relativ stark gefragt, weil ich mir immer die Themen mit ausdenken musste, wo man heute viel KI mit dafür einsetzen kann. Das heißt, ich war sowohl im operativen Geschäft so ein Stück mit verhaftet, plus die Marge war jetzt auch nicht so stark. Und dann hat ein befreundeter Unternehmer von mir, hat damals seine Marketingagentur zum Bildungsträger gemacht. Ich konnte mir darunter gar nichts vorstellen. Ich habe ihm gesagt, alles klar, viel Erfolg. Und dann habe ich bei ihm den Sprung gesehen und dann habe ich ihn gefragt, würde es nicht auch funktionieren, dass das, was wir sonst bei den Unternehmen machen, dass wir das den Mitarbeitern beibringen, mit dem unfairen Vorteil kann man sagen, das Ganze wird zu 100% von der Agentur für Arbeit gefördert. Also das heißt, wir werden bezahlt von der Agentur für Arbeit direkt und das Unternehmen kriegt auch noch 75% Lohnzuschuss. Also das heißt, dort hat er damals gesagt, nee, das geht nicht. ich habe das einfach akzeptiert, habe weitergemacht wie bisher. Halbes Jahr später habe ich ihn nochmal gefragt und hat er gesagt, ja, das geht. Hab ich angeguckt, ist das dein Ernst? Aber was heißt dort so dieser Punkt, so Hartnäckigkeit, muss man da manchmal mit reinbringen. Und dann haben wir praktisch das, was wir sonst für die Unternehmen machen, als Videokurs produziert, dass wir einen Mitarbeiter anlernen. Da muss man eben noch mit dazu wissen, Online-Marketing, das ist eine Branche, die nur aus Quereinsteigern besteht. Also dort gibt's eigentlich keinen formellen Bildungsweg zum Online-Marketer, sondern das sind oft Quereinsteiger immer aus anderen Branchen. Siehe mich, ich habe es zwar im Studium viel gemacht, aber dann in meiner Tätigkeit in der Wirtschaftsprüfung hatte ich nichts mit Marketing zu tun. Also das heißt, man hat immer Quereinsteiger und der Bedarf ist natürlich auch enorm da gewesen. Also zum damaligen Zeitpunkt, muss man sagen, war eigentlich alles immer bloß über Marketingagenturen zu lösen und die haben sich eine, fand ich, goldene Nase verdient mit Tätigkeiten, wo ich so sage, das kannst du dem Kunden nicht antun. Also das ist trotzdem Geld, was die von Kunden nehmen. Die verbrennen manchmal auch Kunden dafür. Und bei uns ist halt dieser unfaire Vorteil, erstens die Agentur für Arbeit fördert und zweitens ist halt auch eine langfristige Lösung. Denn selbst bei uns, Florian, du wirst auch aus unserer Zusammenarbeit damals mitbekommen haben, es ist halt trotzdem remote. Also so gut man auch remote abbilden kann, aber es braucht trotzdem Technik, die eingestellt wird. Es braucht trotzdem, wenn man jemanden bei sich im Betrieb hat, der das Ganze umsetzen kann, ist das eine bessere langfristige Lösung. Problem ist halt oft, man findet nicht die Leute, die es können. Ja. Und dort sind wir praktisch reingegangen. Also das heißt, der erste Schritt, um wirklich so ein krasses, explosives Wachstum hinzubekommen, weil bis dato hatten wir kein krasses, explosives Wachstum, ist ein anderes Angebot. Anderes Beispiel dafür kann aber sein, wenn man jetzt nie über das Thema Förderung geht. Erstens kann man immer drüber nachdenken, kann ich mein Angebot irgendwie fördern lassen? Das heißt, die Preise Richtung Null zu senken oder sogar manchmal in den anderen Bereich, dass das Unternehmen sogar noch das deine Leistung bekommt und noch zusätzlich Geld bekommt. Das ist eine Option. Auf der anderen Seite kann man eben auch immer schauen, können wir Abwandlungen von unserem Angebot bisher machen? Und da hatte ich gesagt, zum Beispiel hat es mir gestern angezeigt, Eierlikör als Dessertform. Hatte ich bisher nie gesehen, wird dann einfach per Instagram-Werbung ausgespielt. Und das heißt, ich habe einen ganz anderen Kundenkreis, ich bin nicht mehr so in der Vergleichbarkeit drin. Ich habe ein ganz anderes Angebot, als andere das bringen können.
Jetzt ist ja dieses Thema Angebot, das finde ich ja super interessant, weil du hattest jetzt im Prinzip, kann man sagen, ein funktionierendes Unternehmen mit dem, was du da gemacht hast. Du hast gesagt, das Wachstum war ein Stück weit begrenzt, die Marge war auch nicht super berühmt, aber an sich ist es ja gelaufen. Und dann hast du trotzdem an irgendeinem Punkt gesagt, okay, ich möchte aber auch nochmal was anderes ausprobieren, ein anderes Angebot machen. Das ist ja auch mit Risiken verbunden. Du musst ja da investieren, du musst das Angebot ausarbeiten, in Werbung investieren und so weiter. Was hat dich letztendlich dazu gebracht, zu entscheiden, zu sagen, okay, ich gehe das Risiko ein und gehe hier in ein anderes Geschäftsfeld, anderes Angebot rein?
Das ist Tatsache für mich schon immer so Unzufriedenheit gewesen. Also für mich war eigentlich so dieser Punkt schon mit 13, ich will mal ein Unternehmen haben. Für mich ist es kein Unternehmen, wenn ich die ganze Zeit da drin bin und Marketingberatung mache. Das ist für mich so ein Mittel zum Zweck. Ist gut, um herauszufinden, was so der Bedarf ist. Aber das ist für mich kein Unternehmen. Unternehmen ist für mich beschreiben, aber das muss irgendwie auch von selbst laufen. Es muss auch unabhängig von mir sein und da müssen auch Leute die ganze Zeit oder mit reingeben können. Also das ist für mich so ein Unternehmen, das ist auch, finde ich, das ist vielleicht so diese 13-jährige Brille davon, als Unternehmer will ich mir keine Sorgen oder keinen Kopf um mein Geld machen müssen. Also es muss so viel hängen bleiben, dass wenn ich jetzt nicht die ganze Zeit im Privatjet unterwegs bin, da muss man auch mal nachrechnen, aber das Geld dann nicht mehr so die Rolle spielt. Dafür bin ich halt auch bereit, Risiken einzugehen, dafür bin ich bereit, alles in Kauf zu nehmen, was da was sich mir im Weg präsentieren wird, dass ich irgendwie damit umgehe. Aber das war damals einfach nie gegeben und deswegen war es für mich schon klar, das ist Mittel zum Zweck, aber da muss einen weiteren Schritt, einen Evolutionsschritt geben.
Da kann man sagen, das ist so ein bisschen der Sprung, den wir auch öfter sehen, vom Selbstständigen zum Unternehmer. Aber dieser Sprung, glaube ich, der ist kein Automatismus, ja, weil da ist diese Gedankenwelt, wie du sagst, dass man im Endeffekt daran arbeitet, ein Unternehmen aufzubauen, was am Ende des Tages unabhängig ist von der operativen Tätigkeit des Unternehmens selber. Das ist ja letztlich das Ziel. Und ich glaube, so wie du sagst, ja, man braucht eine sehr starke innere Motivation und eine ganz klare Zielsetzung, wo man hin möchte am Ende, um diesen Sprung dann auch zu machen. Weil an dieser Stelle, glaube ich, wo jemand was aufgebaut hat, was ganz gut funktioniert, aber die eigene Person trotzdem viel operativ fordert, da bleiben ganz viele stehen an diesem Schritt und investieren keine Zeit mehr so auf die nächste Stufe zum Unternehmertum. Jetzt klingt es natürlich auf den ersten Blick alles recht logisch und einfach, aber versetzen wir uns da mal rein. Du bist dann diesen Schritt gegangen, sag ich mal, jetzt ging das dann langsam los, jetzt hast du aber vorhin schon erzählt, du bist ja von 3 auf 40 Mitarbeiter gewachsen. Unglaublich. Vielleicht kannst du uns da mal ein bisschen abholen. Was waren da so die großen Probleme? Waren die im Recruiting oder in der Personalarbeit, Organisation? Und was hast du getan, um diese Dinge zu lösen?
Also dort noch kurzer Punkt dazu. Also ich denke, viele gewöhnen sich einfach an das Gehalt, was sie haben, und nehmen Tatsache aus dem Unternehmen zu viel raus, um diesen Sprung zu machen. Also das heißt, wenn ich da irgendwie 8.000, 9.000 Euro Überschuss im Monat habe, wenn ich fast alles davon rausnehme, bleibt halt dem Unternehmen auch nichts mehr, um sich weiterzuentwickeln. Aber dort an dem Punkt, wie lief es dann sequenziell ab? Also das heißt, wir haben praktisch den Kurs produziert, das braucht meine Arbeitszeit, das sind halt Samstage, Sonntage, die man investiert, das sind halt die Stunden, die man nach 17 Uhr noch macht, nachdem man die Bestandskunden betreut hat. Praktisch die Kursaufnahmen produziert und dann die erste Facebook-Werbung geschalten. Also das heißt, dort, da war relativ klar, wenn ich das schnell bekannt machen will, gibt's auch nur den Weg bezahlte Werbeanzeigen. Da braucht man nicht über organisch nachzudenken, weil Facebook ist ein Marktplatz. Wenn ich denen Geld gebe, geben sie mir Platzierungen bei den Leuten, wo ich hin will. Gebe ich denen mehr Geld, geben sie mir mehr Platzierungen. Die haben mit Abstand die meisten Platzierungen im deutschsprachigen Raum, aber auch international. Und das heißt, dort Geld ausgegeben, dann kamen die ersten Anfragen rein. Dort habe ich die ganze Zeit noch verkauft und dann auch die ersten Teilnehmer mit betreut. Und dann irgendwann wurde es so viel. Aber dann währenddessen, nachdem es funktioniert hat, habe ich weiter aufgedreht. Das ist meines Erachtens auch immer sowas. Die meisten, die freuen sich dann darüber, dass es funktioniert, aber die drehen nie auf. Aber das heißt, jeder Euro, der jetzt über dieses Zusätzliche kam, wurde investiert. Gleich wieder in Facebook-Werbung investiert. Und darüber kamen dann immer mehr Anfragen. Die konnte ich dann nicht mehr selbst bearbeiten. Und das heißt, dort den ersten Vertriebsmitarbeiter eingestellt. Ne? Und dann praktisch, dann habe ich noch, das war dann so Richtung Dezember, noch 2 weitere zusätzlich mit eingestellt. Und das heißt, dort war ich dann auch aus dem Verkauf raus. Da habe ich dann praktisch alles geskriptet, was ich so sonst gemacht habe, versucht, mein Wissen denen mit zu übertragen, immer mit drauf geschaut, was die jetzt gerade machen, und denen das weiter beigebracht. Und meine Bestandsmitarbeiter aus der Agentur, da bin ich auch sehr dankbar dafür, denen konnte ich auch noch die Aufgabe mitgeben, dass sie sich auch mit um die Teilnehmer mitkümmern. Dass das nicht 100% meiner Zeit mitbekommt, weil das ist sowas, dort fing es eigentlich dann an, dass ich permanent meinen Kalender freidrücken musste. Weil allein durch das Wachstum füllt sich dein Kalender ja so stark, dass man permanent versucht, alle Aufgaben immer wieder an andere Personen abzugeben, die sich halt nur um das Ganze kümmern.
So in der Spitze gerechnet, dass wir hier auch immer ehrlich sind als Unternehmer. Was hast du da so gearbeitet in der Woche?
Ich muss ehrlich sagen, ich habe da ja immer Arbeitszeit, würde ich schätzen, so 55 Stunden die Woche ungefähr. Zeit in der Firma 80 Stunden, jawohl. 90.
Okay, ja. Genau. Und heute, also, mal zum Vergleich, wie schaut's da aus? Bist du immer noch so
heute unterwegs? Ich bin jetzt wieder relativ stark unterwegs, weil wir Nachwuchs geplant haben. Ich will ja auch noch weiter wachsen. Jetzt gerade würde ich sagen, bin ich so arbeitsmäßig bei so 40 Stunden die Woche, im Betrieb so circa 50 Stunden. Also
Sehr gut. Jetzt hake ich noch mal ein beim Thema Wachstum, weil ich kann mich gut erinnern, du hast mir mal präsentiert, wie deine Pläne sind, wo das hingehen soll. Das war wirklich ambitioniert. Ich bin auch ehrlich, ich konnte es mir auch nicht vorstellen, dass das funktioniert. Da erstmal Hut ab. Aber wie ist da quasi dein Blick drauf? Du hast ja vorhin gesagt, okay, man muss letztendlich als Unternehmer sagen, dass man nicht alles rauszieht, sondern auch wieder was investiert in das weitere Wachstum. Hast du da eine bestimmte Quote, dass du sagst, ich mache so und so viel Gewinn und davon möchte ich so und so viel wieder investieren? Oder sagst du eher, nee, ich habe bestimmte Wachstumsziele und ich investiere jetzt erstmal alles, was reinkommt im Unternehmen, um diese Ziele zu erreichen? Wie gehst du da vor?
Mir war von Anfang an klar, der höchste Zinssatz, also die höchste Rendite, habe ich mit bezahlten Werbeanzeigen. Da waren wir in der Spitze bei so 1.100% Rendite, was wir mit Werbeanzeigen gemacht haben. Und da muss man halt auch sagen, so diese großen Unternehmervermögen, die entstehen ja meistens über eine Lebenszeit. Da muss man sich dann auch mal überlegen, wenn ich aus mit 50.000, 60.000 Euro starte, wie mache ich denn daraus Milliarden? Das können ja nur Renditen sein, die irgendwo weit überhalb der 100% sind pro Jahr. Und das hast du ja auch oft bei so großen Unternehmen wie Wirth und Co. Die haben, oder Europa-Park, das ist ja, glaube ich, auch familiengeführt, die haben dann immer so Sprüche wie, jede Mark geht in den Park. Das heißt, ich versuche eigentlich, so lange wie möglich, das Geld im Unternehmen zu drehen, solange ich damit noch Wachstum hinbekomme. Da sind wir so ungefähr, wann waren wir da? Anfang 25 war so der Punkt erreicht, wo das die Relation nicht mehr hingehauen hat. Also wo es nicht mehr so war, dass jede Mark auch für mehr Umsatz sorgt, sondern dort habe ich dann auch Tatsache angefangen, dann macht es auch Sinn, als Unternehmer Geld mal vom Tisch zu nehmen und das rauszunehmen. Also jetzt für mich, weil ich das Unternehmen so groß machen will, wie es geht. Und an der Grenze sind wir jetzt, wo es wirtschaftlich sinnvoll ist. Und dort dann fährt man so langsam auch die Facebook-Werbung zurück und geht ein Stück mehr auf Margenoptimierung. Früher wenn man 40 Leute einstellt, da werden halt auch mal Besetzungen gemacht. Wir brauchen jetzt einfach jemanden. Da sind wir auch damit okay, dass mal Kapazität nicht so gut ausgenutzt wird, weil wir werden in 3-4 Monaten sind wir wieder auf einem anderen Level. Dann ist das erstmal so. Aber jetzt mit der Unternehmensgröße, jetzt geht's viel stärker darum, dass wir das Ganze stabilisieren, aber auch wirtschaftlich besser. Also besser eine Rendite aufbauen.
Also das heißt, du hast jetzt heute so eine Unternehmensgröße erreicht, wo du sagst, ja, das ist das, was du dir vorstellst, und jetzt geht's mehr drum zu optimieren, oder wie sehen da deine Zukunftspläne aus?
Genau, also das heißt, dort bei uns ist immer so, die Grenze ist natürlich immer die Gefahr, wenn man auf so ein fördermittelbasiertes Geschäftsmodell draufgeht, man ist abhängig vom Fördermittelgeber, weil wir sind nie davon abhängig, gibt's noch Kunden dafür, also Kunden finden wir eigentlich immer. Klar, kostet immer Geld, aber es gibt immer jemanden, der im Bereich Social Media sich weiterbilden will, der einen Mitarbeiter dafür haben will. Mitarbeiter kommen, Mitarbeiter gehen. Man hat mal einen Erfolg oder einen Mitarbeiter, der das Ganze kann. Jetzt plötzlich hätte ich gern zwei davon, um noch doppelt so viel Erfolg zu finden. Also das heißt, Bedarf gibt es mehr als genug. Wir sind dann eben begrenzt bei uns jetzt zum Beispiel, wie viel Volumen wir insgesamt machen können. Das heißt, dass die Agenturen für Arbeit sagen, nee, noch einen machen wir nicht. Der lokale Arbeitsmarkt, wir haben jetzt hier in einer relativ kleinen Stadt 100 Leute, die das Ganze gemacht haben. 60 davon wenden das Ganze permanent an. Wir wollen erstmal schauen, wie das Ganze weitergeht. Also das heißt, uns ist praktisch durch die Finanzierung auch so ein Stück der Deckel drauf. Für uns geht es jetzt weiter in anderen Themenbereichen. Also das heißt, das ganze Thema Marketing, das decken wir gut ab. Da haben wir auch gute Strukturen mittlerweile implementiert. Das wird auch unser Steckenpferd bleiben. Aber eben dem Kunden, was wir auch permanent von Kunden wieder gefragt werden, macht ihr auch KI. Jeder fragt uns nach KI. Und am Anfang habe ich immer gesagt, nein, 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 weil wir müssen erstmal unsere Prozesse dort so straff machen. Gerade wenn man so schnell wächst, da kommen neue Leute mit dazu. Das muss erstmal alles stabilisiert werden, bevor man jetzt gleich den nächsten Schritt ins nächste Thema mitmacht. Sonst hat man nur die Gefahr, dass man sich komplett auf dem Weg zerlegt.
Ich verstehe. Okay, jetzt schauen wir nochmal in diese wirklich sehr, sehr schnelle Wachstumsphase rein. Was waren denn die Themen, wo du sagst, das waren so die größten Engpässe? War das Personal zu finden oder war das eher, dass irgendwann das Geld ausgegangen ist für weitere Investitionen jetzt bei euch in Werbeanzeigen oder war es das Produkt abzuliefern? Was waren so die größten Problembereiche?
Also Produkt abliefern war eigentlich nie das Thema, weil ich damals schon von Anfang an gesagt habe, ich mache komplett den Kurs. Es gibt ja auch genug Anbieter, das ist sowas, da macht man dann das Produkt so ein Stück kaputt, wenn das so ein Stück durchgemischt ist und irgendwie lernt der Teilnehmer nichts. Da haben wir eigentlich nie ein Thema gehabt. Am Anfang war Liquidität das große Thema, weil man eben alles Geld in Facebook-Anzeigen steckt und dann über die Zeit wird man dann eben auch mal mit bezahlt. Und das heißt, wenn man jede Marke da reinstecken will, muss man dann eben auch seine Ausgaben planen. Da darf dann nichts Unvorhergesehenes passieren. Also das heißt, man muss dann auch relativ detailliert in der Liquiditätsplanung sein. Das war so am Anfang. Personalgewinnung war nie ein großes Problem. Mitarbeiter im Vertrieb zu gewinnen, war dann Tatsache mal ein Thema. Da haben wir aber dann auch Social Media Recruiting gemacht. Für mich ist es einfach, ich bin in der Generation groß geworden, für mich ist auf fast jedes Problem die Antwort, wenn wir nach außen gehen, Social Media. Da haben wir halt Social Media Recruiting für den Vertrieb gemacht. Dozenten konnten wir eigentlich relativ gut finden, weil wir von Anfang an gesagt haben, wir stellen deutschlandweit ein, wir machen alles remote, da können wir uns auch die besten Leute raussuchen. Und dort ist natürlich auch so, wir können halt auch sehr wettbewerbsfähige Gehälter zahlen. Also das ist oft so ein Thema, also es gibt genug Leute, also dieses Thema hatte ich jetzt auch mit meinem Vertriebsleiter. Wir hatten jetzt mit unserem Social Media Recruiting haben wir jetzt über 900 Bewerbungen in 5 Monaten gewonnen.
Okay. Und dieses Wachstum, du hast die Liquidität angesprochen. Hast du das komplett eigenfinanziert quasi aus dem laufenden Cashflow oder hast du da auch externe Finanzquellen angezapft?
Genau, also keine langfristigen, also alles aus dem eigenen Cashflow. Natürlich, das ist immer so ein Stück in der Literatur auch oder im Online. Kreditkarten, also man nutzt natürlich American Express zum Beispiel. Das heißt, da hat man immer so ein Guthaben von so 70.000, 80.000 Euro. Das ist dann in der Story ist auch so gewesen, American Express hat uns dann irgendwann den Kreditrahmen gekündigt, weil ich wollte mehr haben. Die wollten dafür einfach bloß die BWA haben und ich wollte eigentlich 150.000 Euro Limit haben. Und dann kriege ich einen Brief von American Express, richtigen Postbrief dann zugeschickt. Wir haben ihr Kreditrahmen angepasst auf 2.000 Euro. Und ich so, wie, was, 2.000 Euro jetzt? Ich wollte 150, haben ich wollte von 70 auf 150. Ja, wir haben die Zahlen angeguckt. Es ging auch schon durch die Leitungsebene. Sie kriegen auch keinen anderen, brauchen sie jetzt auch nicht nachfragen. Okay. Da musste ich dann kurzfristig Geld mir bei einem anderen Unternehmer leihen. Bin ich auch sehr froh, dass er in dem Moment dann Ja gesagt hat. Natürlich zu einem sehr attraktiven Zinssatz. Aber man musste dann auch mal kurzfristig Liquidität finden. Aber ansonsten alles aus Eigenmitteln gemacht.
Und gibt's auf dem Wachstumspfad, den ihr da durchlaufen seid, es war jetzt schon mal, sag mal, ein Highlight, ein negatives in Anführungszeichen oder ein echtes Problem. Gab's da noch andere Themen, die du in Erinnerung hast, wo du echt mal vielleicht kurz auch gedacht hast, oh je, jetzt könnte der Weg hier auch zu Ende sein oder wie löse ich das?
Also am Anfang war es, also Liquidität macht Tatsache so die meisten schlaflosen Nächte aus. Also von in der Spitze waren wir ja dann bei 300.000 Euro Monatsbudget, was wir bei Facebook ausgegeben haben. Das sind 10.000 Euro am Tag, die jeden Tag zu Facebook rübergehen. Also das findet dann einfach statt. Man hat seine Liquiditätsplanung geplant und das heißt, das Minimum sind 5.000 Euro. Ich habe eine Kreditlinie auf dem Konto von 50.000, okay. Ich wüsste zumindest, vertraut einer Planung, wird schon. Also da braucht man manchmal auch so ein gewisser Punkt von Scheißegal-Haltung, dass man sich dann irgendwie kurz innerlich darauf besinnt, ach, Geld, Unternehmen, selbst wenn alles schief geht, du hast eine gute Familie, ne, deine Freundschaften sind gut. Man schreibt schon mental so ab, wenn es dann mal schief gegangen ist. Man muss dann schon so ein bisschen mit seinem eigenen Kopf arbeiten, weil natürlich, um das Geld bis dazu zu verdienen, das waren auch trotzdem 4, 5 Jahre harte Arbeit. Und jetzt geht alles in Facebook-Werbung, ist alles da drin. Ist schön, wenn es aufgeht, Aber wenn es nie aufgeht, dann ist es halt auch so, ne?
Absolut. Aber ich glaube, du hast gerade ein ganz wichtiges Wort noch mit reingebracht, nämlich das Wort Planung. Ich glaube, das ist ganz wichtig, dass man die beiden Dinge verbindet. Auf der einen Seite die Risikobereitschaft, die du hast als Unternehmer, aber auf der anderen Seite das Ganze halt mit einer guten Planung untermalen und dann auch zu schauen, ob das Ganze so eintritt und da auch, sag ich mal, hart dran zu bleiben, ja, und nicht zu stark abzuweichen von den Plänen und dann auch ehrlich zu sein und zu schauen, ob was funktioniert oder auch nicht. Was würdest du denn sagen, so rückblickend auf deinem Pfad, was waren so die Themen, wenn du heute nochmal anfangen würdest, jetzt sage ich mal komplett von null oder an dem Punkt, wo du schon deine Agentur aufgebaut hattest, welche Fehler würdest du denn heute versuchen zu vermeiden, was würdest du anders machen?
Also ich würde direkt so einstellen, dass es langfristig hält. Wir hatten auch eine sehr hohe Fluktuation bei uns mit drin. Wir haben zwar 40 Mitarbeiter, aber ich glaube, wir haben über 75 Einstellungen gemacht in der Zeit. Das heißt, und das war jetzt kein allzu langer Weg. Die meisten Sachen wurden dann auch von meiner Seite beendet, dass ich dann gesagt habe, nee, das macht halt perspektivisch keinen Sinn. Also das heißt, wenn ich jetzt nochmal anfangen würde, hätte ich natürlich trotzdem das Wissen, wie sieht überhaupt jemand aus, der ein guter Vertriebler ist? Wie sieht überhaupt ein Vertriebsleiter aus? Keine Ahnung, ne? Da ist man ja auch so ein Stück darauf angewiesen, woher soll ich es wissen? Das wäre, glaube ich, so ein wichtiges Wissen. Ansonsten der Punkt Planung ist Tatsache, meines Erachtens auch der wichtigste Punkt. Mir liegt das relativ natürlich, Dinge in Excel zu planen. Ich kenne aber auch Unternehmer, da ist das nicht so. Da ist es einfach so, naja, wir gucken mal. Und dieses Mal, wir gucken mal, das geht auch bis zu einer gewissen Wachstumsrate. Aber wenn wir von Wachstumsraten von 200-400% pro Jahr sprechen, gehen diese alten Prozesse nicht mehr. Also so wie wir es damals als Drei-Mann-Agentur gemacht haben, wir können nicht zum Beispiel jeden Tag morgens ein Meeting mit allen Leuten machen. Da sind 40 Leute blockiert für eine Stunde. Das sind 40 Stunden am Anfang vom Tag schon mal im Minus. Solche Prozesse funktionieren nicht. Es gibt Probleme, die gibt's mit drei Leuten nicht. Wenn 8 Leute gemeinsam an einem Kunden arbeiten, muss man halt auch die sicherstellen, dass der Kunde nicht 8 Leuten das Gleiche erzählen muss. Das sind so Punkte, die hat man in einer Drei-Mann-Butze, hat man die nicht. Weil da kennt man sich, da macht der eine das, der andere das und einer guckt aufs Konto und dann passt das schon. Wenn man es größer aufbauen will, muss man es halt auch professioneller angehen und Planung ist das A und O.
Gut, vielleicht Thema, weil du es gerade angesprochen hast mit Mitarbeitermeetings, so ein bisschen auf das Thema Führung. Wie hast du das gelöst? Hast du eine Teamleiterstruktur oder wie ist da die Organisation bei euch und wie löst ihr das zum Beispiel auch? Ich vermute mal, du hast auch einige Remote-Kräfte. Trefft ihr euch täglich einmal in der Früh online oder wie kann man sich das vorstellen?
Da muss ich schon auf die letzte Frage sagen, das kann ich dir gar nicht beantworten. Das ist sehr gut, dass ich das nie beantworten kann. Also das heißt, wir haben praktisch Vertrieb, da sind die Vertriebsmitarbeiter drin, da haben wir eine Vertriebsleitung mit drin, da habe ich auch immer eine Doppelbesetzung, also ich habe immer eine Leitungsposition, eine Stellvertretung, einfach damit wir immer Kontinuität sicherstellen können, dass immer jemand als Leitung drin ist. Das Gleiche auch bei den Dozenten, wir haben eine Dozentenleitung und eine stellvertretende Dozentenleitung. Und darüber haben wir praktisch die Geschäftsführung. Da habe ich eine angestellte Geschäftsführerin, die ich auch sehr gut kenne, von damals noch. Und sie kümmert sich um alle Operativen und darüber bin dann praktisch ich. Und ich habe noch Sonderprojekte, also das heißt zum Beispiel Weiterentwicklung, neue Kurse zu produzieren. Aber das heißt, wir haben praktisch eine Teamleitungsebene und eine externe Geschäftsführung reingezogen, so dass ich damit eigentlich im Wesentlichen nichts zu tun habe. Also wenn ich da bin, kann ich was voranbringen. Wenn ich nicht da bin, dann läuft alles wie gehabt.
Sehr gut, ja. Da muss man hinkommen. Ist ein weiter Weg. Bei der Skalierung nach oben. Vielleicht auch generell jetzt beim Thema schnelles Skalieren. Das ist ja, glaube ich, ein Thema, was ganz, ganz viel vorgestellt wird online. Man hört wahnsinnig viel. Es gibt Erfolgsgeschichten, aber am Ende des Tages schafft es nicht jeder. Was sind da so die größten Mythen um dieses Thema schnelles Skalieren aus deiner Sicht?
Also meines Erachtens sagt dieses Thema Skalierung, ich definiere es anders. Also Skalierung ist für mich so Wachstumsraten über 100%. Ansonsten so, ich denke, viele Leute könnten auch einfach froh sein, wenn sie kontinuierlich wachsen, als irgendwas skalieren zu wollen. Weil da gibt's auch genug negative Beispiele, wo die Leute dann auch wirklich verbrannt sind. Ich denke damals daran, als ich meinen ersten Steuerberater gewählt habe, Der ist auch bei einem Vertriebscoach mit drin und mittlerweile kann ich es auch mit einschätzen. Der ist irgendwie von 500 Mandanten auf über 6000 gewachsen. Über Online-Marketing, und als Mandant war das eine absolute Katastrophe. Man hatte permanent irgendwie wechselnde Ansprechpartner. Die Leute sind gekommen und gegangen. Und das heißt, als Mandant war man der Einzige, der irgendwie geblieben ist. Man musste irgendwie dem Steuerberater alles immer neu erklären. Man musste selbst als Mandant permanent sicherstellen, dass überhaupt irgendwas stattfindet. Und mit sowas kann man sich auch sehr stark zerlegen. Also das heißt, das Thema Skalierung, dass es immer positiv ist, würde ich absolut nicht sagen. Also ich glaube, man muss bereit sein, man muss auch ein Privatleben haben, was das Ganze abhalten kann, dass man sagt, okay, ich weiß, auf die nächsten 2 Jahre, ich werde jetzt nicht gerade frisch Papa, ich habe jetzt nie irgendwelche pflegebedürftigen Angehörigen oder irgendwelche anderen persönlichen Verpflichtungen, sodass ich immer Arbeit an erste Stelle stellen kann, weil in der Skalierung passieren Dinge, die nie vorhersehbar sind. Das kann man schon vorhersehen. Und dafür muss man auch ein Privatleben haben, was das Ganze mit aushält. Und in der, also wenn man dann, also man kann ja auch organisch die ganze Zeit mit wachsen, 20-30% ist, glaube ich, für viele Unternehmer viel mehr das, was sie eigentlich wollen, als dieses Thema Skalierung. Weil wenn ich mit meinem Lebensstil soweit gut zufrieden bin, dann reicht es mir eigentlich auch, wenn ich 20-30% Wachstumsrate habe. Die Skalierung, die bedeutet halt, es kann gut gehen, es kann auch schief gehen. Das heißt, man verzichtet auch auf die Überschüsse, also weil ein Teil davon muss man einfach immer mit investieren. Das heißt, es ist ein finanzieller Rückschritt. Es ist persönlich auch eine Zeit lang ein sehr großer Rückschritt. Und man weiß natürlich nie, ob es jemals funktioniert oder ob es dann doch nie funktioniert. Also das ist so der Punkt. Und vielleicht für die, die wirklich skalieren wollen, da würde ich von Anfang an sagen, macht befristete Arbeitsverträge am Anfang. Weil in so einer schnellen Wachstumsphase, das ist was anderes als dann in der Fortführung. Und das Problem ist, sobald du über 10 dauerhaften Mitarbeitern bist, bist du im Kündigungsschutzgesetz drin. Und dann kann es jederzeit dazu kommen, wenn du jemanden kündigst, die sind dann trotzdem raus, aber dann eben mit einem Preisschild dran.
Verstanden. Vielleicht bleiben wir mal so ein bisschen in dem Thema. Wir machen zum Abschluss unseres Podcasts immer gerne eine Schätzfrage. Und da würde mich jetzt mal interessieren, aus deiner Sicht, du kennst ja auch viele Leute im Online-Marketing-Bereich und du verfolgst die Szene. Es ist ja für viele junge, engagierte Leute, die gerne Unternehmer werden wollen, auch ein großes Thema, eine Idee, da reinzugehen in diesen Online-Marketing-Bereich. Was würdest du denn schätzen, wie viel Prozent der Leute, die das anfangen, dieses Online-Marketing und Unternehmertum, wie viel Prozent davon sind erfolgreich am Ende?
Also am Ende, glaube ich, sind 80% erfolgreich, weil allein diese Erfahrung, eine eigene Firma zu haben, macht einen auch zu einer viel besseren Führungskraft oder angestellten Geschäftsführer. Es muss ja dann nie immer die Selbstständigkeit bleiben. Von den Leuten, die sich auf den Weg machen, dass sie wirklich innerhalb von 3, 4, 5 Jahren ein gutes Leben davon haben, würde ich schätzen, das sind so 10-15%.
Genau, also es ist eine Top-Einschätzung, die ich absolut teile. Mehr sind es nicht, aber ich sehe es wie du, die Erfahrung ist wahnsinnig wertvoll. Von daher wäre mein Ratschlag auch immer, einfach ausprobieren, machen, vielleicht mit einer zeitlichen Begrenzung, wo man sich innerlich sagt, wenn es nach 2 Jahren nicht erfolgreich ist, dann machen wir was anderes. Aber die Learnings daraus können unglaublich groß sein. Learnings ist ein gutes Thema. Also wir haben heute wahnsinnig viel von dir gelernt, Erik, auch ich selber persönlich. Da vielen, vielen Dank dafür. Hat mich sehr, sehr gefreut. Ich bin auch wahnsinnig gespannt, wie es bei dir weitergeht und freue mich drauf, dich weiter zu begleiten. Und dann würde ich vorschlagen, machen wir auch in 1-2 Jahren wieder ein Update und sind schon sehr gespannt, wie es dir dann geht.
Vielen, vielen Dank, Florian, auch dass ich da sein durfte, und sehr, sehr gern.